Ich predige über Johannes Kapitel 20, Vers 19 bis 29. Johannes Kapitel 20, Vers 19 bis 29. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend war, und dort, wo die Jünger sich aufhielten, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte. Und er sagt zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände wie auch die Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, sende auch ich euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, sind sie ihm vergeben. Wenn ihr sie jemandem nicht vergebt, sind sie ihm nicht vergeben. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten ihm nun: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Mal der Nägel sehe und lege meinen Finger in das Mal der Nägel und lege meine Hand in seine Seite, werde ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas mit ihnen. Jesus kam, als die Türen verschlossen waren, trat in die Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Reiche deinen Finger hierher und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie mir in die Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig sind die, welche nicht gesehen und doch geglaubt haben. Es gibt bei Jesus 2 geistliche Prinzipien. Das eine heißt Sammlung und das zweite Sendung. Einmal sagt er: Kommt her, und dann sagt er: Geht hin. Als er 3 Jahre lang gepredigt hat, hat er Leuten gesagt: Kommt her. Und dann hat er 12 Freunde gesammelt, 12 Schüler, und hat sie ausgebildet, 3 Jahre lang. Zwischendrin haben sie mal so ein kleines Praktikum gemacht, wo er schon mal sagte: Geht hin und erzählt den Leuten, was es bedeutet, wenn ich gekommen bin. Aber jetzt, nachdem er gestorben war, war gerade so der Umschwung zwischen Sammlung und Sendung. Bisher hatte er sie nur gesammelt und jetzt wollte er sie senden. Das wussten sie aber noch nicht. Sie standen so dazwischen und hatten sich verkrochen, ein Häuflein enttäuschter Gläubige. Das ist ja häufig oder öfters mal so, dass Gläubige sich verkriechen hinter Mauern und irgendwo enttäuscht sind. Enttäuscht von sich sind, enttäuscht von der Welt, enttäuscht von ihrem Lebensstil, enttäuscht von ihrer Lebensbewältigung. Und diese Leute hier waren von allem enttäuscht. Von sich enttäuscht, von Jesus enttäuscht, von ihrem bisherigen Lebensweg, diese 3 Jahre, weil sie nicht wussten, ob es weitergeht. Stellen Sie sich vor, da wäre so ein Petrus nach Hause gekommen, hätte gesagt: Es ist alles aus, ich bin wieder da, ist mein Boot noch frei? Oder der Matthäus hätte gesagt: Kann ich bei Ihnen als Zollbehörde wieder angestellt werden? Ich bin wieder zur Verfügung. Was das für eine Pleite gewesen wäre für sie, zurückzukehren und zu sagen: Es war schön 3 Jahre lang, aber dann kam nichts mehr. Sie haben sich verkrochen hinter dicke Mauern und tief verschlossene Türen aus Furcht vor den Juden. Das Motiv Furcht vor den Juden taucht im Johannesevangelium ganz oft auf. Zum Beispiel wurde der Leib Jesu, diese Leiche vom Kreuz geholt, von einem Mann, Josef von Arimathea, das war ein ganz vornehmer Ratsherr. Das heißt von ihm, er war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden ein heimlicher Jünger Jesu. Es war so ein Gläubiger nach dem Motto des Rumpelstilzchens: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich auch ein Gläubiger bin. Nach diesem Motto leben leider auch heute viele Christen. Und diesem Rumpelstilzchen musste sein Geheimnis erst entlockt werden, weil es das nicht preisgeben wollte. Für viele gehört der Glaube zu dem persönlichen Intimbereich, über den man nicht spricht. Das ist schade. Hier geht es darum, dass Menschen nicht aus Furcht vor Juden heimliche Gläubige sind, sondern dass sie offene, bekennende Gläubige werden. Und es ist die Frage, hinter welche Mauern verkriechen wir uns, damit sie uns Schutz bieten. Mancher verkriecht sich hinter die Mauern seines Zweifels. Ein anderer hinter die Mauer des Schweigens. Irgendjemand ist schwermütig und verkriecht sich in seine Wohnung und sagt, da gehe ich nicht raus. Jemand sammelt einen Freundeskreis oder eine Clique um sich als Mauer, als Schutz. Da bin ich geborgen, da fühle ich mich wohl. Da kann keiner an mich. Seine Mauer ist gut, jeder sucht Geborgenheit. Wir waren gerade Skilaufen und sind immer so in einen kleinen Schneesturm reingeraten. Und da konnte ich mir gut vorstellen, was Geborgenheit wäre in so einem warmen Zimmer, wo man nicht mehr unterkühlt wird, wo einem die eisigen Schneeflocken nicht mehr wie Nadelstiche erreichen. Aber Geborgenheit bleibend gibt es hier auf der Erde nicht. Welche Mauern sollten mich denn schützen, dass ich wirklich geborgen bin? Gibt es irgendeine Mauer, die vor einer Atombombe stehen blieb? Gibt es irgendeine Mauer, hinter der sich nicht Sorge einschleichen kann, auch wenn die Mauer noch so dick und gut ist? Eigentlich suchten diese Leute Geborgenheit. Sie hatten Angst. Und es kann sein, dass mancher unter uns heute Morgen hier ist, der auch Geborgenheit sucht, der Angst hat, der enttäuscht ist. Genau für den ist sicher diese Predigt gut. Denn hier heißt es, Jesus trat mitten unter sie. Das heißt, Jesus ist an diesem Tag auferstanden. Es war der dritte Tag nach seiner Kreuzigung. Und an diesem Abend trat er mitten unter sie. Das heißt, er besuchte dieses kleine Häuflein von 10 Jüngern. Das finde ich gut, dass Jesus dort ist, wo Gläubige sind. Egal, ob die enttäuscht sind oder voller Freude. Er ist bereit, dorthin zu gehen. Jesus sagte, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Deshalb glaube ich, dass Jesus heute Morgen hier ist. Nicht als eine theologische Idee, sondern als eine Person, so wie jeder von uns als Person hier ist. Und dass er deshalb auch mit jedem reden kann, der hier ist. Jesus besucht kleine Gruppen und Kreise von Gläubigen, die enttäuscht sind. Und tritt mitten unter sie. Sagt, Friede sei mit euch. Es war sicher notwendig, denn die Leute waren so enttäuscht. Sie hatten so wenig inneren Frieden, so wenig Harmonie, dass das Erste war, was er wiederherstellen musste. Obwohl er das vor seinem Tod schon gesagt hatte, meinen Frieden lasse ich euch zurück. Und er hatte auch gesagt, ihr werdet eine kleine Zeit traurig sein, aber dann werde ich wieder zu euch kommen und ihr werdet Freude haben. Nur hatten die Leute weder das eine noch das andere geglaubt. Nun trat er mitten unter sie und zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Das heißt, der Auferstandene hatte noch die optischen Erscheinungen der Wunden, die ihm am Kreuz beigebracht waren. Der Auferstandene trägt noch die Zeichen davon, dass er uns erlöst hat am Kreuz. Und das ist sicher sehr gut. Der hätte ja auch ganz anders aussehen können. Alles glatt und als der herrliche Sieger auftauchen können. Das tat er nicht. Jesus hat die Strafe für deine Sünde getragen. Das zeigt er jedem, der ihm begegnet. Die Jünger wurden froh, als sie ihren Herrn sahen. Das finde ich gut, wenn jemand in seiner Lage Jesus entdeckt, entsteht neu Zuversicht und Freude, auch wenn sich seine Lage äußerlich gar nicht geändert hat. Ich denke an eine Frau, die in ihrer Krankheit neu Jesus entdeckt hat. Und diese Frau strahlte Freude aus, obwohl sie ungefähr 13 Jahre lang im Bett lag. Ich kenne Gläubige, die nicht im Bett liegen, die keine Freude ausstrahlen, denen es viel besser geht als dieser Frau. Aber sie hatte Jesus neu entdeckt und Freude an ihm gewonnen. Die Freude an Jesus ist nicht davon abhängig, dass alle meine Probleme gelöst sind. Dann würde ich wahrscheinlich nie Freude an Jesus haben, weil immer noch irgendwas Neues zu lösen ist. Sondern die Freude hängt daran, dass ich ihn entdecke in meiner Lage. Die Jünger wurden froh, als sie den Herrn sahen. Und dann sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Das heißt, er gibt ihnen jetzt einen Auftrag. Wir haben ja dieses Jahr ein schauriges Jubiläum, 40 Jahre, oder ein schönes Jubiläum, 40 Jahre Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Da haben wir auch so einen Führer gehabt, der Leute gesandt hat. Ich habe gerade ein Buch gelesen im Urlaub über diesen Führer. Der hat Leute gesandt, der sprach oft von Sendung, von Vorsehung. Und dann hat er Leute gesandt. Da war jemand jung verheiratet, sagte, ich brauche dich als Soldat, ich schicke dich jetzt nach Afrika. Und ein anderer, was weiß ich, der war ein Geschäftsmann, ich bin unabkömmlich, den hat er nach Russland geschickt. Ist vielleicht in Stalingrad ums Leben gekommen. Das heißt, dieser Führer hatte die Vollmacht, Menschen zu senden. Und wehe, wer ihm nicht gefolgt ist. Wer das versucht hat. Der war jemand, der konnte Menschen senden. Leider hat er sie meistens in den Tod geschickt oder auf einen falschen Weg geführt. Wir glauben an einen größeren Führer, der wirklich das tausendjährige Reich errichten wird, nicht nur für 12 Jahre wie Hitler, sondern für 1000 Jahre Frieden auf dieser Erde herstellen wird, wenn er wiederkommt. Und die Frage ist, ob dieser Führer uns senden kann, ob er Vollmacht dazu hat. Jesus sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es wäre interessant rauszukriegen, wie hat der Vater Jesus gesandt? Wozu hat er ihn geschickt? Es wäre eigentlich eine gute Hausaufgabe, die mitzunehmen. Ich werde zwar ein paar Punkte schon ansprechen, aber darüber nachzudenken, wozu hat Gott Jesus geschickt? Das ist ein wichtiger Punkt. Gut, er hat ihn einmal geschickt, um die Menschheit von der Strafe für Sünde zu erlösen. Das kann ich nicht mehr tun, brauche ich auch nicht mehr. Da liegt nicht die Parallele. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, wie hat der Vater ihn gesandt? Er hat ihn als Schaf geschickt. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wir wissen, dass alle Wappentiere der Völker immer Raubtiere sind. Oder fast ausschließlich Raubtiere. Schlangen, Löwen, Bären und was weiß ich nicht alles. Irgendwelche gefährlichen Tiere mit Krallen, mit harten Schnäbeln. Während Jesus als Lamm geschickt wurde. Das heißt, er war ohne die üblichen Verteidigungsmechanismen, die Leute sonst haben. Und er wusste, dass er sterben wird. Aber dass gerade im Tod sein Sieg liegt. Das heißt, wenn ich euch sende, sende ich euch wie Schafe. Ihr habt nicht Sieg durch die üblichen Verteidigungsmechanismen in eurem Leben, sondern dadurch, dass ich bei euch bin, dass ich euch stärke. Gott hat seinen Sohn außerdem als Hirten geschickt. Ein Hirte ist ein Mensch, der Schafe sammelt. Und so sind wir geschickt, um Menschen, um Jesus zu sammeln. Einer im Schülerkreis, in dem er in der Pause Leute sammelt, um Jesus. Ein anderer vielleicht in einem kleinen Hauskreis. Ein anderer versucht, Leute zu sammeln um Jesus, indem er mit ihnen ein Glas Bier trinkt irgendwo und sich über Jesus unterhält. Oder ein Glas Saft, ist ja egal, der sie einlädt und versucht, sie zu Jesus zu sammeln. Ein anderer, indem er sie mitnimmt auf eine Freizeit. Ich hörte gerade von einer Skifreizeit, wo viele Gläubige mitfahren durften unter einer Bedingung, dass sie einen ungläubigen Freund mitbringen, sonst dürfen sie nicht mitfahren. Und auf dieser Freizeit gab es keine Bibelarbeiten, da gab es keine öffentlichen Versammlungen, sondern die Leute, die mitgebracht wurden, sollten an dem Lebensstil merken und an persönlichen Gesprächen, dass hier Christen zusammengekommen sind, um ihre Freunde in Liebe für Jesus zu gewinnen. Die Frage, ob wir so etwas auch tun könnten oder nicht. Jesus kam als Lamm und als Hirte. Er kam aber auch als Knecht, um zu dienen. Er sagte, ich bin nicht gekommen, damit mir gedient werde, sondern damit ich diene und mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Meine Frau hat gerade im Urlaub 2 Lebensbilder gelesen von einer Frau, Eva von Thiele Winkler, und einem Herrn Schneller, die beide Gott zur Verfügung standen. vor gut 100 Jahren etwa oder ungefähr, und beide im sozialen und im evangelistischen Bereich tätig waren. Einer hat sich sehr um sozial Schwache bemüht, hat Kinder gesammelt, ein anderer hat auch Waisenkinder gesammelt, gerade in Jerusalem, dieser Schneller von den Armeniern, die umgebracht worden waren durch die Türken. Ihre Kinder hat er gesammelt, um sie schulisch zu bilden, um ihnen Vater zu werden und sie zum Glauben an Jesus zu führen. Die Frage, bin ich jemand, der bereit ist, ein Stück weit Schaf Gottes zu sein, egal wie man das jetzt zunächst versteht? Bin ich bereit, Hirte zu sein, um Leute zu sammeln? Bin ich bereit, Knecht zu sein, um anderen in irgendeiner Weise zur Verfügung zu stehen? Nicht, dass andere über mich verfügen, sondern Gott über mich verfügt, aber so, dass es anderen zum Nutzen wird. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das Ziel der Sendung ist ein doppeltes, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus und dadurch Sündenvergebung erfahren und dass Gott geehrt wird. Das Ziel der Sendung Jesu war nicht nur, dass er am Kreuz für uns stirbt, sondern das Ziel seiner Sendung war die Ehre Gottes. Ehe er am Kreuz hing, sagte er, Vater, verherrliche deinen Namen. Es ging ihm um die Ehre Gottes, dass jemand da war, der ganz gehorsam ist. Jesus blies seine Jünger an und sagt, empfanget den Heiligen Geist. Ich denke nicht, dass sie an diesem Tag den Heiligen Geist empfangen haben. Ich sehe das mehr so als ein, wie soll man sagen, eine Art Vorschau auf Pfingsten, so ein Hinweis, er kommt jetzt, ihr werdet ihn bekommen als Ausrüstung für euren Dienst. Und dann sagt er, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, das heißt, wem ihr sie behaltet, steht dort wörtlich, dem sind sie behalten. Jetzt die Frage, kann ich Sünden vergeben und kann ich sie behalten? Ich denke schon, ein Stück weit. Indem ich jemanden zum Glauben an Jesus führe, bekommt er Vergebung seiner Sünden. Ich vergebe sie ihm nicht, aber ich habe ihm geholfen, Christ zu werden, und deshalb werden sie ihm von Jesus vergeben. Das ist der eine Punkt. Es gibt noch zwei andere. Ein anderer Punkt ist der, dass mancher von uns, auch sicher der heute Morgen hier ist, feststellt, in meiner Vergangenheit sind bestimmte Dinge, mit denen ich nicht fertig werde. Ich habe mit Gott schon öfters darüber gesprochen und ich werde diesen einen Punkt nicht los. Ich kriege keine Gewissheit, dass mir der Punkt vergeben ist. Das ist ein Punkt, an dem man dann, wenn man Mut hat, und den braucht man sicher dazu, zu irgendeinem anderen Christen hingeht, zu dem man Vertrauen hat, und sagt, ich möchte gerne in deiner Gegenwart oder in ihrer Gegenwart Gott diesen Punkt aussprechen, um ihn Gott als Sünde zu bekennen, und hinterher möchten sie mir oder du mir bitte in Jesu Christi Namen seine Vergebung zusprechen. Irgendein Bibelvers über Vergebung zusprechen. Und dann weiß ich, dass die Sache jetzt ein für alle Mal erledigt ist. Ich habe das schon einige Male selbst getan, dass ich zu irgendjemand hinging und ihm gesagt habe, ich möchte gerne in deiner oder in ihrer Gegenwart Gott etwas bekennen und bitte sie hinterher, mir die Vergebung Gottes zuzusprechen. Und an diesem Punkt war diese Sache dann für immer erledigt. Wenn sie mir wieder einfiel, wusste ich, das ist erledigt, das ist vergeben. Das kann ich auch tun, dass ich einem anderen in dieser Weise zusichere, dass Jesus das jetzt gehört hat und ihm seine Sünde vergeben ist. Ich sage nicht, ich vergebe dir, sondern ich wiederhole einen Bibelvers, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich bin Zeuge, dass du deine Sünde bekannt hast und Zeuge dafür, dass Jesus dir vergeben hat. Und dann ist dieser Punkt erledigt und belastet nicht mehr. Es war also ein zweiter Punkt der Vergebung. Einmal, dass ich einem anderen helfen kann, dass er Glauben an Jesus bekommt und dadurch Vergebung. Der zweite, dass ich jemand Vergebung zusprechen kann, wenn er in meiner Gegenwart zu Jesus seine Sünde ausspricht. Und der dritte Punkt ist der, den wir bei Stephanus erleben. Der erste Christ, der gesteinigt wurde für seinen Glauben. Und der Leiter der Mörderklicke war ein junger Mann namens Saul, der spätere Paulus. Als Stephanus starb, betete er, Herr, vergib ihnen, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und wir wissen, dass sein Gebet erhört wurde, denn dieser Mörder wurde der berühmteste Missionar der Christen überhaupt, Paulus. Das heißt, der Stephanus hat sterbend seinem Mörder vergeben. Er hat ihm die Sünde vergeben, die dieser Mann und diese ganze Gruppe ihm angetan hat oder gerade antat. Und sein Gebet wurde erhört, indem dieser Mörder Christ wurde und dann von Christus gesandt wurde, eigentlich nach Europa und Kleinasien. Ich hoffe, dass jeder, der hier ist, bereit ist, jedem, der ihn verletzt hat, bisher zu vergeben. Es mag manchmal leicht fallen, manchmal sehr schwer, weil derjenige, der einen verletzt hat, ja oft irgendwelche Rechte übertreten hat oder meistens übertreten hat. Und dann ihm zu vergeben, zu sagen, Herr Jesus Christus, ich vergebe ihm jetzt, auch wenn der andere mich überhaupt nicht um Vergebung bittet. Aber ich spreche jetzt vor dir aus, dass ich heute Morgen ihm vergebe. Und danke dir, dass du mir die Kraft dazu gibst, das zu tun. Wo Vergebung ist, ist Frieden. Wo Vergebung fehlt, fehlt Friede. Jemand wird an einer Stelle, wo er nicht vergeben kann, nie Frieden haben. Er wird ihn erst dann bekommen, wenn er vergeben kann. Und es tut. Jesus sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch. Ich weiß nicht, wohin Gott dich sendet. Vielleicht sendet er dich in deine Familie, um dich dort zu bewähren. Vielleicht sendet er dich einfach nur an deinen ganz normalen Arbeitsplatz als Techniker oder Zeichner oder was du bist. Und sagt, da sollst du dich bewähren zur Ehre Gottes. Vielleicht sendet er dich in die Mission und fragt, bist du bereit? So wie der Jesaja dann sagte, hier bin ich, sende mich. Dass er dir klar macht, mein Weg geht weiter nach draußen. Das weiß ich nicht, aber es ist gut, verfügbar zu sein für Jesus. Jesus ist nicht gekommen, um eine Freizeitkirche aufzubauen. Jesus ist nicht gekommen, um eine Freizeitkirche mit Unterhaltungsprogrammen aufzubauen. Sondern Jesus ist gekommen, um Menschen zu rufen, dass sie ihn kennenlernen, dass sie Vergebung empfangen und dass er sie senden kann, das heißt, dass er sie gebrauchen kann, den ganzen Tag über, nicht nur im Freizeitbereich, auch am Arbeitsplatz, auch bei der Verwaltung ihrer Finanzen, gebrauchen kann. Einer war nicht dabei gewesen an diesem Abendmeeting, das war der Thomas. Deshalb waren es nur 10 Jünger. Manche versäumt geistliche Segnungen dadurch, dass er Gemeinschaften von Gläubigen nicht besucht. Erlebt er bestimmte Dinge nicht mit, weil er sich aus irgendeinem Grund isoliert hat. Und dieser Thomas dämpft dann ihren Enthusiasmus und sagt, was, ihr habt Jesus gesehen? Glaube ich alles nicht. Solange ich den nicht betasten kann, könnt ihr ein Gespenst oder ein Phantom oder eine Vision gesehen haben, aber niemals den Jesus, den ich kenne. Ich werde den erst mal so abchecken. So Leibesvisitation fast, ehe ich glaube, dass er es wirklich ist. Der Thomas ist entweder ein Realist oder ein Pessimist. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein sehr beachtenswerter Mann. Als Jesus nach Jerusalem ging, sagte er, lasst uns mitgehen und mit ihm dort sterben. Das heißt, er hatte als entweder der einzige der Jünger oder vielleicht einer der wenigen begriffen, dass Jesus jetzt in Jerusalem sterben würde. Es hatte Jesus ja dauernd versucht, ihn klarzumachen und keiner hatte das begriffen. Der Thomas hatte es vielleicht begriffen. Lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Und Jesus sagte dann, ich gehe jetzt zum Vater vor seinem Tod und ihr wisst den Weg. Und der Thomas sagte, wir haben überhaupt keine Ahnung über diesen Weg. Keine Idee. Und Jesus sagte, solange kennst du mich und weißt nicht, wer ich bin, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, der Thomas sprach seine Zweifel aus. Und das finde ich sehr gut. Der sprach das aus, was er dachte, nüchtern, sachlich und klar, auch wenn es nicht immer richtig war. Und Jesus hat ihm dann jeden Punkt geklärt, der ihm unklar war. Mancher spricht seine Zweifel nicht aus und deshalb bekommt er sie auch nicht geklärt. Der Thomas war mutig, sie auszusprechen und jeder seiner Zweifel wurde geklärt. Eine Woche später war er bei der Versammlung dabei, abends, am Sonntagabend, und Jesus kam wieder und sagte: Thomas, jetzt lege deine Hände in meine Wunden. Ich denke, der Thomas hat sich sehr geschämt, weil er durch diese sichtbare Erscheinung Jesu genau wusste, das ist er, ich brauche ihn nicht mehr zu betasten, das ist er wirklich. Aber der Thomas wollte nicht nur vom Hörensagen Jesus kennen, sondern persönlich ihn sehen, ihn persönlich kennen. Als ich konfirmant war, habe ich lange gebetet: Gott, wenn es dich gibt, zeige dich mir. Und ich dachte, jetzt werde ich auch etwas sehen, etwas erleben. Und ich habe weder etwas gesehen noch erlebt. Aber ich habe ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr danach einen großen Prediger gehört, Frankfurter Waldstadion, Billy Graham, da waren so, weiß nicht wie viel, zigtausend Leute versammelt. Und der hat gepredigt, dass wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden müssten. Und das habe ich begriffen, dass ich mich entscheiden müsste durch diesen Übersetzer. Und habe dann so ein Entscheidungsgebet mitgesprochen, wobei das mein Leben ein Stück weit verändert hat, allerdings nur für ein Vierteljahr. Dann war alles wieder wie früher. Im Rückblick sehe ich diesen Prediger als die Erhörung meiner Gebete an. Ich wollte Gott kennenlernen, wenn es ihn gibt. Herr, zeige dich mir, wenn es dich gibt. Und ich dachte, es käme ein Wunder, aber es kam kein Wunder, es kam nur ein Prediger, der mich allerdings getroffen hat, persönlich, wenn auch nur vorübergehend. Heute können wir Jesus nicht mehr sehen wie der Thomas, aber wir können uns treffen lassen von seinem Wort. Und es ist gut zu beten: Herr Jesus Christus, wenn es dich gibt, möchte ich dich kennenlernen, ganz persönlich. Und dann möchte ich dir aber auch gerne zur Verfügung stehen, wenn es dich wirklich gibt. Der Thomas bekam Glaubensgewissheit. Sein Glaube wurde befestigt, das heißt dieses lateinische Wort Konfirmation. Glaube wird befestigt, nicht dadurch, dass man Sprüche auswendig lernt, sondern dass man Jesus kennenlernt. Und nur der erlebt in einem gewissen Sinne eine Konfirmation in seinem Leben, der Jesus persönlich kennenlernt, dessen Glauben gefestigt wird und der dann sagen kann: Hier bin ich, sende mich, mach was aus meinem Leben. Ich finde es gut, dass Jesus kleine Gruppen von resignierten Gläubigen besucht. Ich denke, in der Gemeinde hier gibt es auch resignierte Gläubige. Es gibt auch geistliche Gruppen, die sich vielleicht hinter Mauern versammeln, die keine Ausstrahlung nach draußen haben. Und es kann sein, dass Jesus da hineingeht und sie verändert. Er möchte dir begegnen und dich senden, dass du im Auftrag eines Höheren lebst zur Ehre Gottes, dass du spürst, dass aus deinem Leben etwas gemacht wird, dass du so ein Pfeil bist in der Hand Gottes, den er abschießen kann, in der Weise, wie er es möchte. Nicht um Missionar zu werden für jeden, sondern um dort, wo du lebst, zur Ehre Gottes leben zu lernen. Und wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Als Ziel hast, dass Menschen auch Jesus kennenlernen, wenn du ihn kennst. Herr Jesus Christus, du hast Gläubige aus der Resignation herausgeholt durch deine Gegenwart. Ich könnte mir vorstellen, dass heute Morgen hier mancher ist, der auch resigniert ist in seinem Leben. Segne ihn ganz besonders, dass er dich entdeckt und dadurch neue Hoffnung entsteht, aber auch konkrete und richtige Hoffnung, nicht Illusion. Danke, dass du bereit bist, uns zu senden, obwohl wir so oft entmutigt sind und nicht mehr gehen möchten. Danke, dass du da weiterführst. Danke, dass es möglich ist, dir ganz zu gehören im Leben, und schenke, dass die Ehre Gottes durch uns in irgendeiner guten Weise hindurchdringt. Amen.